Deutschlandfunk Kultur Hörspiel.
Raumzeit. Gesammelte Entwürfe zum Wesen der Wirklichkeit. Von Luise Vogt.
Der Mensch kann gar nicht umhin, sich selbst als Maßstab für Raum und Zeit zu nehmen.
Sagt der Mediziner und Naturforscher Karl Ernst von Beer.
Am deutlichsten wird dies vielleicht im deutschen Worte Augenblick. Die Zeit für den Blick mit dem Auge.
Eins. Welche Auffassung von der lebenden Natur ist die richtige? Karl Ernst von Beer, 1862.
Aus Versuchen wissen wir, dass unsere Sinne durchschnittlich 18 Eindrücke in der Sekunde aufzunehmen vermögen. Yeah. Ein Sinnesreiz muss also mindestens eine 18. Sekunde dauern, wenn er eines unserer Sinnesorgane noch eben erregen soll. Vorgänge, die schneller verlaufen, zum Beispiel der Flügelschlag von Insekten oder eine Gewehrkugel im Flug, nehmen wir nicht unmittelbar wahr. Ihre Geschwindigkeiten sind schlichtweg zu schnell für unsere Sinne. Oder anders gesagt, sie sind unserem menschlichen Zeittempo nicht angemessen.
Where is my mind?
Stellen wir uns einmal vor, statt 80 Jahren würden wir nur einen Monat auf der Welt sein. In diesem einen Monat aber exakt genau so viele Sinneseindrücke haben wie in den 80 Jahren jetzt. Wohlverstanden, nur wir, nicht die anderen Wesen der Natur. Statt 18 Eindrücken in der Sekunde könnten wir demnach 18.000 Eindrücke pro Sekunde verarbeiten. Einer fliegenden Gewehrkugel, die wir wegen ihrer Geschwindigkeit jetzt nicht sehen können, könnten wir dann gemächlich mit dem Blick folgen. So langsam flöge sie für unser schnell sehendes Auge dahin. Sonne und Mond würden sich so langsam bewegen, dass es uns bereits schwer fiele, uns von ihren Bewegungen eine klare Vorstellung zu bilden. Vom Wechsel der Jahreszeiten würden wir selbst nichts erleben. Aber in den Schriften unserer Vorfahren lesen wir erstaunt von Zeiten, in denen die Erde ganz mit einer weißen Schicht, dem Schnee, bedeckt war, das Wasser fest wurde und die Bäume keine Blätter hatten, dass es dabei sehr kalt war, Später die Wärme wiederkehrte, das Wasser wieder floss, die Erde sich mit Gras und die Bäume mit Blättern bekleideten. Würden uns diese Berichte viel anders berühren als Mythen und Märchen aus ferner Urzeit? Wir würden sie lesen, wie wir heute Drachen sagen, Sintflut sagen, Sagen von versunkenen Städten und Kulturen lesen. Was aber erst würde sein, wenn unsere Lebensuhr noch rascher ginge? Wenn wir also nicht nur 1000-mal, sondern 1000-mal 1000, 1 Millionen-mal schnelleres Zeittempo hätten.
Wir lebten dann nur 40 bis 42 Minuten.
Unsere Sinne würden so schnell arbeiten, dass uns fast die ganze Welt stillzustehen schiene. Nichts mehr würden wir vom Wachstum der Pflanzen erkennen können. Die vergänglichsten Blüten kämen uns unvergänglich vor, als wären sie aus Glas oder farbigem Metall. Vom Wechsel zwischen Tag und Nacht könnte der Mensch während seines Lebenslaufes unmöglich eine Vorstellung gewinnen. Vielmehr würde eine Philosophin unter diesen Minutenmenschen, wenn sie im Juni um 6 Uhr abends geboren wäre, gegen Ende ihres Lebens vielleicht so zu ihren Enkeln sprechen.
Als ich geboren wurde, stand das glänzende Gestirn, von dem alle Wärme zu kommen scheint, höher am Himmel als jetzt. Seitdem ist es viel weiter nach Westen gerückt, aber auch immerfort tiefer gesunken. Zugleich ist die Luft kälter geworden. Es lässt sich voraussehen, dass es bald nach 1 oder 2 Generationen etwa ganz verschwunden sein wird und dass dann erstarrende Kälte sich verbreiten muss.
Tausende von Generationen müssten dahin gehen, ehe die Menschheit einmal den Kreislauf eines Jahres durchmessen hätte. Unbewegt würden die Vögel in der Luft schweben. Höchstens berechnen könnten wir ihre Lebensäußerungen, wie wir heute die Bahnen ferner Sterne berechnen.
Natürlich könnten wir auch den umgekehrten Weg gehen.
Nehmen wir also an, unser Zeittempo wäre 1000-mal langsamer, als es jetzt ist. Und wir lebten nicht 80, sondern 80.000 Jahre. Wie nähme sich da die Welt für uns aus?
Alles geriete plötzlich in gespenstische Bewegung. Innerhalb weniger Stunden lösten Frühling, Sommer, Herbst und Winter einander ab. Kaum wären Eis und Schnee geschmolzen, sprössen Gräser und Blumen aus dem Boden hervor, schmückten sich die Bäume mit Blättern, setzten sie Früchte an und verlören sie ihre Blätter wieder.
Die Zierpflanzen in unseren Blumentöpfen und Gärten würden uns wie herrliches Feuerwerk, wie hochzischende Raketen vorkommen. Kaum hätten wir das Samenkorn in die unruhig brodelnde Erde gesenkt, schon schösse ein grüner Strahl der Stängel in die Höhe und zerplatzte oben in eine jäh aufleuchtende Dolde bunter Farben. Einen Augenblick später wäre nichts mehr von allem da, das Feuerwerk bereits zu Ende.
Andere Pflanzen würden wie funkelnde Springbrunnen unaufhörlich vor uns aufsteigen und wieder zusammensinken. Wieder andere wie seltsam geformte Schlangen und Würmer auf dem Boden umherkriechen, als suchten sie nach Beute.
Fantastisch erschiene uns der Wechsel von Tag und Nacht. In der einen Minute stünde die Sonne am Himmel, in der nächsten der Mond, und die Sonne zöge einen leuchtenden Schweif hinter sich her. Aber was wäre, wenn wir unser tausendfach verlangsamtes Zeittempo noch einmal ums Tausendfache verlangsamten? In dieser Welt gäbe es keinen Unterschied mehr zwischen Tag und Nacht. Zu rasch würden Licht und Dunkel aufeinander folgen. Ein Feuerring wäre unsere Sonne, auf ihrem rasenden Lauf um den Globus, und wahrscheinlich würde es lange dauern, bis in dieser verwandelten Welt ein Kopernikus aufstünde um seinen staunenden Zeitgenossen zu verkünden, der Feuerring sei nur Augenschein. Die Erde werde in Wirklichkeit von einer strahlenden Kugel erleuchtet. Ähnlich stünde es mit dem Wechsel der Jahreszeiten. Zwar nähmen wir ihn wahr, aber alles ginge so rasch vorüber, dass wir Mühe hätten, uns dem Geschwindspiel der Verwandlungen anzupassen. Kaum hätten wir uns von dem Stuhl erhoben, um durch das Fenster in den frühlingshaften Garten zu schauen, schon brausten die Herbststürme durch die Wipfel der kahlen Bäume. Und einige Sekunden später jagten die Wirbeltänze der weißen Flocken über die leeren Beete dahin.
Giorgio Agamben über die Zecke.
Die Bücher des Biologen, Philosophen und Zoologen Jakob von Uexküll aus dem frühen 20. Jahrhundert enthalten bisweilen Illustrationen, die darzustellen versuchen, wie aus der Sicht des Igels, der Biene, der Fliege oder des Hundes ein Segment der menschlichen Welt erscheinen könnte. Das Experiment produziert den nützlichen Effekt, dass es den Leser desorientiert und ihn dazu zwingt, mit nichtmenschlichen Augen ihm wohlvertraute Orte zu betrachten. Diese Desorientierung hat ihren expressiven Höhepunkt in Uexkülls Beschreibung der Umwelt des Ixodes ricinus erreicht, besser bekannt als Zecke, die sicherlich zusammen mit Bureau und Monsieur Test den Gipfel des modernen Antihumanismus darstellt. Zu Beginn schlägt er idyllische Töne an.
Ein jeder Landbewohner, der mit seinem Hunde häufig Wald und Busch durchstreift, hat gewiss die Bekanntschaft eines winzigen Insekts gemacht, das an den Ästen und Zweigen der Büsche und Bäume hängend auf seine Beute, sei es Mensch oder Tier, lauert, um sich auf sein Opfer zu stürzen und sich mit seinem Blute vollzusaugen.
Uexküll, 1934. Versuchen wir uns in Anlehnung an Uexkülls Ausführungen die am Baum hängende Zecke an einem schönen Sommertag vorzustellen.
Leonore, Leonore, und als sie rum war, war sie tot.
Mitten im Sonnenlicht und umgeben von den Farben und den Düften der Feldblumen, vom Summen der Bienen und anderen Insekten, vom Gesang der Vögel. Damit ist die Idylle auch schon an ihrem Ende. Denn die Zecke nimmt von all dem absolut nichts wahr.
Den Weg auf seinen Ast findet das augenlose Tier mit Hilfe eines allgemeinen Lichtsinns der Haut. Die Annäherung der Beute wird dem blinden und tauben Wegelagerer durch seinen Geruchssinn offenbar. Der Duft der Buttersäure, die den Hautdrüsen aller Säugetiere entströmt, wirkt auf die Zecke als Signal, um ihren Wachtposten zu verlassen und sich herabzustürzen. Fällt sie dabei auf etwas Warmes, was ihr ein feiner Temperatursinn verrät, dann hat sie ihre Beute, den Warmblüter, erreicht und braucht nur noch mit Hilfe ihres Tastsinnes eine möglichst haarfreie Stelle zu finden, um sich über den Kopf in das Hautgewebe ihrer Beute einzubohren. Nun pumpt sie langsam einen Strom warmen Blutes in sich hinein.
Man darf an dieser Stelle mit Recht erwarten, dass die Zecke wenigstens den Geschmack des Blutes liebe und einen Sinn besitze, um ihn wahrzunehmen. Dem ist aber nicht so. Auf der Grundlage von Experimenten im Labor, bei denen sich Uexküll künstlicher, mit Flüssigkeiten jeder Art gefüllter Membran bediente, informiert er uns darüber, dass die Zecke keineswegs mit einem Geschmackssinn versehen ist. denn sie nimmt begierig jede Flüssigkeit zu sich, die die richtige Temperatur besitzt, das heißt jene 37 Grad der Säugetiere. Im Fall der Zecke ist die Umwelt auf lediglich drei Bedeutungsträger reduziert. Erstens der Geruch der Buttersäure, die im Schweiß aller Säugetiere enthalten ist. Zweitens die Temperatur von 37 Grad, die derjenigen des Blutes der Säugetiere entspricht. Drittens die Typologie der Haut der Säugetiere, die in der Regel mit Haaren und Blutgefäßen versehen ist. Die Zecke ist mit diesen drei Elementen in einer unmittelbaren, intensiven und leidenschaftlichen Beziehung vereint. Die Zecke ist diese Beziehung. Sie lebt nur in ihr und für sie. Jetzt aber gibt uns Yüksekühl die Auskunft, dass in einem Laboratorium in Rostock eine Zecke über 18 Jahre lang ohne Nahrung, in absoluter Isolierung von ihrer Umwelt also, am Leben erhalten wurde. Für diesen einzigartigen Umstand gibt er keine Erklärung. Er beschränkt sich lediglich auf die Vermutung, dass sich die Zecke
während ihrer Wartezeit in einem schlafähnlichen Zustand befindet
und dass es
ohne lebendes Subjekt weder Zeit noch Raum geben kann.
Ohne daraus die Konsequenzen zu ziehen. Wie steht es aber um die Zecke und ihre Umwelt in diesem 18 Jahre andauernden Schwebezustand? Wie ist es möglich, dass ein Lebewesen, das gänzlich aus seiner Beziehung zur Umwelt besteht, in ausschließlicher Abkapselung von ihr überleben kann? Und wie sinnvoll ist es, von einer Wartezeit zu sprechen, wenn es keine Zeit und keine Welt gibt?
Die Ewigkeit hat nur kein Ziel. Sie treibet fort und fort ihr Spiel. Lässt nimmer ab zu toben.
Paul Virilio. Über den Milliardär Howard Hughes. Paris 1980.
Der Pilot, Filmproduzent und Milliardärssohn Howard Hughes wollte der reichste Mensch, der beste Flieger und der größte Produzent der Welt werden. Mit Angeberei und zur Schaustellung gelingt ihm das alles. Er stellt seine Person ins Licht der Scheinwerfer. Gierig nach Publicity überschwemmt er jahrelang die westliche Presse mit seinem Bild und den Berichten über seine Rekorde und weiblichen Eroberungen. Dann verschwindet Howard Hughes und wird sich bis zu seinem Tod verborgen halten. Warum wurde er zu einem Mann, der es nicht mehr ertragen konnte, gesehen zu werden? Was suchte er über den Wunsch nach Bereicherung hinaus? Als Herr eines riesigen Vermögens und eines beachtlichen technologischen und industriellen Werks verwendete er seinen Reichtum schließlich dazu, die totale Abgeschiedenheit in einer dunklen Kammer zu kaufen, wo er nackt, mit Schorf überdeckt, abgezehrt auf einem ärmlichen Lager lebte. Pulverio behauptet, der Schatz, den Jus hortete, war nicht Geld, sondern Macht. Eines Tages kam ein als Mickey Maus verkleideter Mann an die Rezeption des Hotels, in dem Hughes nächtigte, und sagte, er hätte ein Geschenk für Mr. Hughes. Er gehörte zur Disney Parade, die gerade auf Werbetournee war, und wollte Hughes eine Mickey-Uhr mit folgender Widmung überreichen.
Auch die sagenumwobenen Helden haben vielleicht zuweilen den Wunsch zu wissen, wie spät es ist?
Es war allgemein bekannt. Hughes lehnte es kategorisch ab, eine Uhr zu tragen. Obwohl er sich Herr über die Zeit nannte. Für ihn bedeutete dies gewiss etwas Bestimmtes. Etwas, das vielleicht der Definition Rilkes nahe kommt. Macht zu besitzen, im Spiel der Welt zu gewinnen. Heißt, die Bezugspunkte seiner persönlichen Zeit von denen der astronomischen Zeit abzukoppeln. Um sich zum Herrn zu machen über das, was eintrifft. Und zu versuchen, unmittelbar mit dem Kommenden zusammenzutreffen. Dieser Neigung zur allgegenwärtigen Abwesenheit wird Howard Hughes zunächst mit Hilfe verschiedener technischer Medien nachkommen. Er schlägt den für die damalige Zeit idealen Rekord, die schnellste Umrundung der Erde mit dem Flugzeug.
Am 14. Juli 1938 setzt seine Lockheed Cyclone nach ihrer Reise um die Welt im großen Kreisbogen wieder auf dem Flughafen Floyd Bennett Field auf, von wo sie am 10. Juli losgeflogen war.
Sie rollt in ihren Hangar zurück an genau denselben Punkt, von dem sie gestartet war. Es dauert nicht lange und Hughes verschließt sich nicht mehr der Wahrheit. Zu sein heißt für Hughes nicht zu wohnen, wie der Odysseus Homers. Nicht einen Ort bewohnend möchte er nicht identifizierbar sein. Vor allem aber will auch er sich mit nichts identifizieren. Er ist niemand, weil er niemand sein will. Um aber niemand zu sein, muss man zugleich überall und nirgends sein.
Oh, solitude, my sweetest joy. Revealed to look today as friends. these first were seen.
Bald verkehrt Howard Hughes mit der Welt nur noch über Telefon. Wie der Schriftsteller Chateaubriand, nachdem man ein Stück Rindfleisch benannt hat, was überhaupt keine Rolle spielt, schließt er seine großen Hoffnungen in einem engen Raum ein. Die einzigen Zimmer, in denen sich Hughes aufhalten wollte, waren winzig und glichen sich alle. Selbst wenn sie am anderen Ende der Welt lagen. Er ließ sich auf der ganzen Welt verstreut jeweils das exakt gleiche Zimmer einrichten. Auf diese Weise hatte er nicht nur den Eindruck beseitigt, sich von einem Ort an den anderen zu begeben,
wie bei der leeren Kreisschleife des Weltrekords,
sondern vor allem war jeder Ort genau vorhersehbar und erwartbar.
These hanging mountains do appear, which the unhappy would invite to finish all their sorrows here. When
Die Fenster waren verdunkelt. Und weder das Sonnenlicht noch das unerwartete Bild einer anderen Landschaft durfte in das Innere dieser dunklen Kammer dringen. Indem er jede Ungewissheit aus dem Weg räumte, konnte Hughes glauben, überall und nirgends zu sein. Gestern und morgen. Denn alle Bezugspunkte auf einen Raum oder eine astronomische Zeit waren ausgeschaltet. Während er sich seine Filme vorführte. Immer dieselben. Und indem er die ewig gleiche Mahlzeit zu sich nahm. Hughes wollte dermaßen nirgendwo sein, dass er es nicht mehr ertrug, von anderen gesehen zu werden. Und wenn er auch einen kostspieligen Harem unterhielt, begab er sich doch niemals zu seinen Schutzbefohlenen. Es genügte ihm schon zu wissen, dass er die Macht hatte, hinzugehen und dass die jungen Frauen, deren Fotografien er besaß, sein Kommen erwarteten. Genauso verhielt es sich mit seinen Flugzeugen oder Wagen, die hier und dort abgestellt waren, unbenutzt und jahrelang der Witterung auf den Parkplätzen der verschiedenen Flughäfen ausgesetzt. Heimlich beherrschte er die Politik, bestach die amerikanische Regierung und den CIA. Er spielte mit der Welt, bis er schließlich dahindämmerte in Zuständen, die zunächst dem Schlaf, dann dem Tod glichen.
Easy. break the bridle to make losing control easy. Easy. Crushed what you're holding so you can say let it go. Easy.
Sandy Stones Begegnung mit Stephen Hawking an der Universität von Santa Cruz, Kalifornien, 1994.
Easy. Easy. Pull out your heart to make the being alone. Easy. Easy. Your heart to make the being alone easy.
Stephen Hawking, der weltberühmte Physiker, kam in die Stadt, um an der Universität einen Vortrag zu halten. Der Zuschauerraum war überfüllt und draußen auf dem Rasen, wo sich eine riesige Menschenmenge zum Zuhören versammelt hatte, wurden Lautsprecher aufgestellt. Der Rasen war ein Flickenteppich aus leuchtenden Farben, wie auf einem Jahrmarkt, mit Menschen, die auf Decken und Handtüchern saßen, andere standen oder liefen herum und alle lauschten gespannt auf Hawkings Ansprache. Hawking litt bekanntlich an amyotropher Lateralsklerose, was es ihm praktisch unmöglich machte, mehr als seine Finger zu bewegen, geschweige denn zu sprechen. Doch ein freundlicher Computeringenieur hatte ein nettes kleines System für ihn zusammengestellt, ein Programm, das ein Menü mit Wörtern, einen Speicherpuffer und einen Votrax-Allophon-Generator, das heißt ein künstliches Sprachgerät, beinhaltete. Er wählte Wörter und Phrasen aus, das Textverarbeitungsprogramm speicherte sie, bis Hawking einen Absatz erstellt hatte und der Votrax ihn sagte. Ich und Zillionen anderer Leute saßen also auf dem Rasen und hörten Hawkins Rede zu, als ich beschloss, dass ich keine Lust hatte, mit der PA-Anlage draußen zu sein, sondern mich hineinzuschleichen, sodass ich Hawking leibhaftig erleben konnte. Dies erwies sich entgegen meiner Erwartung als nicht allzu schwer. Ich schaffte es sogar bis in die erste Reihe. Und da ist Hawking. Er sitzt wie immer in seinem Rollstuhl und ist äußerst unbewegt, mit Ausnahme seiner Finger am Joystick auf dem Laptop. Und auf dem Boden befindet sich auf einer Seite von ihm das Mikrofon der PA-Anlage und schmiegt sich an den winzigen Votrax-Lautsprecher an. Dann geschieht etwas in meinem Kopf. Wo genau, sage ich zu mir, ist Hawking? Bin ich ihm jetzt näher als vorhin, als ich draußen war? Wer spricht eigentlich dort oben auf der Bühne? In einem wichtigen Sinne hört Hawking am Rand seines Körpers nicht auf, Hawking zu sein. Dort ist zwar der physische Hawking, lebhaft konturiert durch die Art und Weise, wie unsere Konditionierung uns einen Menschen als Menschen zu sehen lehrt, aber ein wichtiger Teil von ihm, vielleicht der wichtigste, sein Geist, dehnt sich in den Behälter auf seinem Schoß hinein aus. Denn kein Behälter, keine Rede. Hawkins Verstand würde zu einem fallenden Baum im Wald, wobei niemand in der Nähe ist, um ihn zu hören, ohne diese Apparatur. Ich frage mich, wo hört er auf? Wo sind seine Ränder?
Okay. Mm-hmm.
Mm-hmm.
once gone, all my dreams pass before my eyes of curiosity. Dust in the wind, all they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Dust in the wind, all we are is dust in the wind.
5. Nick Bostrom.
Leben Sie in einer Computersimulation?
Erschienen in The Philosophical Quarterly, Oxford Academic, 2003.
In der Zukunft werden uns enorme Rechenkapazitäten zur Verfügung stehen, sofern der technische Fortschritt so weitergeht und nicht durch irgendeine schwerwiegende Katastrophe zum Erliegen kommt. Demnach müsste es eines Tages möglich sein, dass unsere Rechenkapazitäten so groß werden, dass wir menschliches Bewusstsein im Computer erzeugen können.
Dies wäre der Schritt ins posthumane Stadium.
Einigen Wissenschaftlern zufolge ist das nur noch eine Sache von wenigen Jahrzehnten. Der genaue Zeitpunkt ist für unsere Überlegungen allerdings nicht von Belang, denn dass wir in einer Simulation leben, wäre ebenso möglich, wenn eine derartige posthumane Ära noch Hunderttausende von Jahren in der Zukunft läge.
Unsere Spezies könnte natürlich aussterben, bevor wir das posthumane Stadium erreichen, weil wir beispielsweise einen riesigen Meteoriten entdecken, der auf die Erde zurast, dann spräche das wohl für unser persönliches Pech.
Wenn wir aber nicht aussterben und das posthumane Stadium erreichen, hätten wir dann nicht mit äußerst hoher Wahrscheinlichkeit ein Interesse, Simulationen der menschlichen Spezies ins Leben zu rufen, schon allein zu Forschungszwecken oder aus schierer Neugier oder allein aus dem ewigen Bedürfnis heraus, uns selbst besser zu verstehen. Wir könnten mit Hilfe von Ahnensimulationen alternative Verläufe der menschlichen Evolution in Erfahrung bringen.
Was für eine Vorstellung!
Und eng verwandt mit den Theorien der Quantenphysik und der Annahme der Existenz unendlicher Paralleluniversen. Andererseits wäre es möglich, dass solche Ahnensimulationen in unserer posthumanen Zukunft verboten wären, da die posthumanen Wesen den Bewohnern ihrer Simulationen kein Leid zufügen möchten.
Aus unserer heutigen Sicht ist allerdings unklar, ob die Erschaffung einer menschlichen Spezies als unmoralisch gelten könnte.
Ganz im Gegenteil neigen wir dazu, die Existenz unserer Art als äußerst wertvoll anzusehen.
Die Übereinstimmung moralischer Ansichten wäre zudem nicht genug. Hinzu kommen müssten soziale Strukturen, die die als unmoralisch betrachteten Ahnensimulationen wirksam verhindern würden.
Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, dass nahezu alle posthumanen Individuen in nahezu allen posthumanen Zivilisationen kein Interesse an Ahnensimulationen hätten.
Ihr Wesen müsste sich dann aber erheblich von denen ihrer menschlichen Vorgänger unterscheiden, denn wir bedienen uns in nahezu allen Bereichen der Simulation, sei es in der Forschung, der Kunst, der Wirtschaft. Und nicht zuletzt finden wir als Kinder spielend, sprich simulierend, in unser Leben. Nehmen wir also an, dass wir in einer Simulation leben. Dann stellte der beobachtbare Kosmos also nur einen Bruchteil der Gesamtheit alles Physischen dar. Die Physik des Universums, in dem sich der uns simulierende Computer befände, könnte der Physik unserer Welt ähneln oder auch nicht. Und obwohl die uns umgebende Welt in gewisser Weise real wäre, handelte es sich bei ihr dann nicht um die grundlegende Ebene der Realität.
There is nothing to improve me. This is not a fucking movie. I am not a superhero. The one thing I want is all gone. This is not what I agreed on. This is not what I agreed on. This is not what
I agreed on. Hey, I've got a great idea. Let's go buy stuff from IKEA. Make us happy momentarily. It is also temporary. But the shadow's very vicious. It is also repetitious. But the shadow's very vicious. It is also repetitious. Repetitious, 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 repetitious. The fresh feeling's turning sour. Fuck the makeup, skip the shower. I know you don't charge per hour, but could you stay one more hour? Out of nowhere, shit is reborn, about to blow up like some popcorn. Paid the price, I need advice, I paid the price, I need advice, I. Certain things just happen that way. There's nothing left for you to say, but I hope that you will stay. From the shit we could sneak away.
Auch ist es möglich, eine Maschine zu simulieren, die eine weitere Maschine simuliert, die eine weitere Maschine simuliert und so weiter. Beliebig viele Schritte weit. Wir müssten dann vermuten, dass es sich auch bei unseren posthumanen Schöpfern um simulierte Wesen handelt und dass das Gleiche wiederum für deren Schöpfer gelten muss.
Aber die Simulation einer posthumanen Zivilisation könnte sich als unverschämt teuer erweisen. Wenn das stimmt, sollten wir kurz vor dem Eintritt ins posthumane Stadium mit dem Abbruch unserer Simulation rechnen.
Auch lassen sich Analogien zu religiösen Weltvorstellungen herstellen. In gewisser Weise sind die posthumanen Schöpfer der Simulation für deren Bewohner nämlich wie Götter. Sie haben unsere Welt erschaffen, sind wesentlich intelligenter als wir, sind allmächtig, insofern sie in unsere Welt eingreifen und dabei sogar gegen deren Naturgesetze verstoßen können. Und sie sind allwissend, insofern sie jegliches Geschehen überwachen können. Dann wäre es ebenso denkbar, dass unser Verhalten nicht nur beobachtet, sondern auch bewertet und vielleicht sanktioniert wird, wie es viele Religionen nahelegen. Denn wenn niemand sicher sein kann, auf dem Boden der Tatsachen zu stehen, dann muss jeder damit rechnen, von seinen Simulatoren, vielleicht nach moralischen Maßstäben, für seine Taten belohnt oder bestraft zu werden. Auch ein Leben nach dem Tod wäre dann eine reale Möglichkeit. Jede der ineinander verschachtelten simulierten Zivilisationen hätte demnach einen Grund, sich vernünftig zu benehmen und sich moralisch richtig zu verhalten. Unsere Simulation gegenüber denen, die uns simulieren. Diese wiederum denjenigen gegenüber, die sie simulieren. Und immer so weiter. In einem echten Engelskreis. So mag man sozusagen aus dem Nichts eine Art von universellem moralischem Imperativ gewinnen, dessen Befolgung in jedermanns Interesse wäre. Eins zumindest ist sicher. Falls wir nicht heute schon in einer Simulation leben, werden unsere Nachkommen niemals eine solche Simulation durchführen.
Am I dreaming?
Yeah. No, I'm afraid not.
Where am I?
This is Infinity.
Infinity? The game?
Can we not pop her fucking mind?
Someone needs to be straight with me, right now.
Okay, listen. You're on board of Robert Daly's virtual spaceship.
Robert Daly? The CTO?
Daly got his own version of Infinity, which looks like his favorite TV show.
Space thing.
Space fleet.
He keeps it offline, so the code he's written can't be detected and deleted.
He put us in here. How do we get out?
You cannot leave. None of us can.
No. No.
Mm-hmm. Yes. It's a bubble universe ruled by an asshole god.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
6. Grobe Schlussfolgerungen aus Karen Barretts Agentieller Realismus. Edition Unseld, Suhrkamp Verlag 2012.
Der Mensch als abgesondertes Individuum, als die Einheit allen Maßes. Abgetrennt von allem Übrigen geht er in die Distanz. An einen Ort, von dem aus er reflektieren kann. Auf die Welt, seine Mitmenschen und sich selbst. Er ist der Mittelpunkt, um den sich die Welt dreht. Diese Weltanschauung hat eine mächtige Gewalt über unsere zeitgenössischen Denkmuster. Wie sich dem Griff dieser anthropozentrischen Kräfte entziehen? Wir sind keine äußeren Beobachter der Welt. Es gibt keinen solchen äußeren Beobachtungspunkt. Was auf dem Spiel steht, ist das Wesen der Wirklichkeit, nicht bloß menschliche Erfahrung oder die menschliche Erkenntnis der Welt. Die Welt ist ein fortlaufender Fluss von Tätigkeit, menschlicher und nichtmenschlicher. Und dies findet nicht in Raum und Zeit statt, sondern ereignet sich in der Herstellung der Raumzeit selbst. Ein Elektron,
bom,
bom, bom,
bom, bom,
das von einem Orbital zu einem anderen springt, bom, bom, bewegt bom, sich nicht auf einer kontinuierlichen Bahn von hier und jetzt bom, nach dort und dann.
Bom, bom,
tatsächlich befindet bom, sich das Elektron zu keiner bom, Zeit an irgendeinem Punkt des Raumes zwischen den beiden Orbitalen. Aber das ist nicht das wirklich Sonderbare an diesem Ereignis. Das, wodurch ein Quantensprung sich von jedem anderen Sprung unterscheidet, ist die Tatsache, dass es keine bestimmte Antwort auf die Frage gibt, wo und wann diese Sprünge stattfinden. Die Möglichkeiten dafür, was die Welt werden mag, werden in der Pause ausgerufen, die jedem Atemzug vorangeht, bevor ein Augenblick ins Sein tritt und die Welt neu gemacht wird. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden schrittweise eingefaltet und neu bearbeitet, aber nie eliminiert und nie fest bestimmt. Die Zeit ist keine Abfolge von einzelnen Augenblicken mit gleichem Abstand. Sie existiert nicht einfach als Substanz oder Maß. Ebenso ist der Raum kein Behälter, der die Materie beherbergt. Die Materie ist nicht in der Welt situiert. Sie weltet in ihrer Materialität. Dies ist ein neuer Sinn von Lebendigkeit. Es ist das Überschäumen der Welt.
Alexander Kluge, Geistererscheinung über dem Brocken.
In den Monaten vor seinem Tod, in denen er sich bereits sehr schwach fühlte, entwarf Einar Schläf in den Arbeitspausen seine Skizzen für neues Musiktheater. Ihn beschäftigte die Vision seiner Sangerhäuser Klavierlehrerin, die in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai 1945 der Walpurgisnacht, eine Lichterscheinung vor allem in östlicher Richtung gesehen haben wollte, die sie als wilde Jagd charakterisiert hatte. Eine ungewöhnliche, leuchtkräftige Sturmbildung über dem Brocken.
Es ist ausgeschlossen, dass ich mich getäuscht habe,
antwortete sie auf Fragen. Sie befand sich in einem Leiterwagen, schon auf der Flucht nach Westen, unterbrach dann noch vor Braunlage aufgrund des intensiven Eindrucks die Reise und fuhr nach Sangerhausen zurück. Jetzt zog Schläf Goethes frühe Entwürfe zur Walpurgisnacht im Harz hinzu. Er hielt es für möglich, dass sich die Phrase der politischen Propaganda »Nun Volk, steh auf und Sturm, brich los« infolge einer Fehlschaltung in die Feldlinien der Spiritualität jener Nacht verirrt hatte. Die jährliche Versammlung der Hexen und ihrer Adherenten in der letzten Aprilnacht gab daraufhin für einen historischen Moment ihr Für-sich-Sein auf. Schläf hatte die Klavierlehrerin so verstanden. Hexen, missbrauchte Frauen aus ganz Europa, die komplette Geisterschar haben den Propagandaspruch wörtlich genommen, sich als letztes Aufgebot verstanden und sich zum Vernichtungssturm formiert. In Schläfs Skizze heißt es,
eine Vergeltungslust ergriff sie, die zwischen den fliehenden Kolonnen deutscher Truppen, den Panzern der Roten Armee, den vorstoßenden Westalliierten, also nach Vaterländern, keine Unterschiede machten.
Dieser Sturmwind vernichtete für einige Stunden alles, was ihm gegenüberstand.
Die Verluste durch diese Explosion aller ungerecht Verbannten dieser Erde sind in keiner Liste der miteinander kriegführenden Mächte angemessen aufgeführt,
meinte Schläf. Schläfs Skizze schließt mit einer videogestützten Musik mit der Bezeichnung
»Leuchtendes Sturm- und Gewittergewölk«, vom Chor gesummt.
Das symphonische Gemurmel und Geächz geht über in das populäre Lied »Leonore fuhr ums Morgenrot und als sie rum war, war sie tot«. Schläfs Auffassung nach war das Werk dafür bestimmt, den Schlusssatz der 9. Symphonie als Offizialmusik bei feierlichen Anlässen in Europa künftig zu ersetzen, da Beethovens respektables Werk
ungeeignet ist,
die Vision der Sangerhäuser Klavierlehrerin wiederzugeben, die Fräulein Bülow hieß. Man muss nämlich unterscheiden zwischen der unwirklichen Realität, in der wir alle leben, und dem Originalton der verlorenen Geschichte, die sich ungewöhnlich und erhaben äußert. In ihr sterben die Verbrannten und Ermordeten nicht, sondern stehen am Ende auf und brechen als Sturm los.
Above us and beneath the shade.
Zeit. Gesammelte Entwürfe zum Wesen der Wirklichkeit. Von Luise Vogt. Mit Fabian Kulb, Annika Schilling, Manuel Harder und Katharina Stojan. Ton und Technik Jean Schimschak. Musik Nicolas Haumann. The skin opens there. Regie Luise Vogt. The doors opens there. The skin opens there. Produktion The doors open there. Hessischer Rundfunk und Deutschlandfunk Kultur 2023. The skin opens there. The doors opens there. The skin opens there. Redaktion Cordula Huth. The doors open there. The skin opens there.